Eis Gott, heute habe ich ein gutes Thema. Wie wächst der Glaube? Wie wächst unser Glaube? Was müssen wir für den Glauben einnehmen? Was für Vitamine, Mineralstoffe oder Medikamente oder was es auch alles sein mag, damit mein Glaube wächst? Also ich möchte mir Gedanken machen hier heute durch die Gnade Gottes, wie mache ich Fortschritte? Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Eigentlich die Predigt von heute und die Predigt von Freitag und so weiter von dieser Woche ist der Einstieg in dieses große Thema für Sonntagmorgen. Gott gebietet seinem Segen. Und du Segen begleitest den Matutis. Du begleitest die Schwester, den Bruder, wie du auch immer heißt. Der Segen ist verpflichtet, uns zur Seite zu stehen, weil es ein Befehl Gottes ist. Er wird seinen Engeln befehlen. Ich kann dem Segen nicht befehlen, aber Gott kann den Engeln befehlen. Gott kann dem Segen befehlen. Gott kann seiner Gnade befehlen, dass die Gnade mit uns ist. Da können die Leute sich abstrampeln, dagegen ankämpfen, was sie wollen. Der Segen bleibt unsers. Lob und Dank. So, wie wächst der Glaube, wie wächst der Segen? Das wollen wir dann morgen weiter hören. Am Mittwoch wird das Thema sein, die Wiederherstellung der Seele. Und es geht weiter in diese Richtung, dass Gott eigentlich an unserer Wiederherstellung sehr interessiert ist. Gott will, dass du wieder läufst, dass du wieder funktionierst, dass du wieder gesund bist, dass es dir wieder gut geht, dass du wieder gesegnet bist. Ja, ich weiß nicht noch was. Bestimmt gibt es noch ein paar Dinge, was Gott will. Dein Wille geschehe, dass es uns gut geht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie wächst der Glaube? Gut, dass du fragst. Wer lebt, der wächst, der entwickelt sich. Wenn ich dran denke, ich habe so ein Bild von mir, das ist das erste Foto, das ich von meinem Leben überhaupt habe. Da bin ich nur so 30, 40 Zentimeter groß. Einfach liege ich da und die Tanten reichen mich von Arm zu Arm. Das ist mein erstes Bild. Wahrscheinlich hat es vorher gar keine Fotografie gegeben. In Russland natürlich und Litauen, die sind doch alle in der Mond gewesen. So, aber auf jeden Fall, das war das erste Bild. Die reichen von Hand zu Hand so kleinen Strampler. Wie wächst der Glaube? Und wenn ich dann anschaue, wie ich nachher gewachsen bin, dann weiß ich noch an so ein paar Bilder, kann ich mich erinnern, wie ich dann mich entwickelt habe, bin immer größer geworden, immer schneller geworden. Ich habe einen Spaß gehabt, ich bin gerne gelaufen. Und weißt wie? Wir haben so alte Fahrräder gehabt und dann haben wir im Rad, also in diesem speichelfreien Rad, einfach einen Stock reingehalten und dann sind wir hinter dem Rad hergelaufen. Das war unser Sport. Frühsport, da war ich sehr schnell. So, und so langsam wächst man, entwickelt sich. Wer lebt, der wächst, der bleibt nicht stehen, der entwickelt sich weiter, der unternimmt etwas, der wird immer größer und ja, wenn man nachher ein bestimmtes Alter erreicht hat, da wächst man nicht mehr in der Höhe, sondern in der Breite und in der Länge, was es auch immer ist. So, wer nicht wächst, der stagniert, der bleibt auf der Strecke. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer beim Wachsen sind. Und das Interessante war, ich war das älteste Kind von meinen Geschwistern. Wir waren 8 Kinder. Und ich habe, weißt du, das Älteste, der Erstgeborene ist immer privilegiert. Ich habe immer gute Kleider bekommen. Für mich hat man immer Kleider gekauft, musste man kaufen, weil ich so schnell ausgewachsen bin. Da waren die Ärmel zu kurz, da waren die Hosen, die Beine zu kurz, die Schuhe zu klein und so weiter. Und das haben alle meine Geschwister abtragen müssen. Und die haben immer geschimpft. Ja, der kriegt immer was Neues und wir müssen seine alten Klamotten, ausgedehnten Schuhe tragen. Aber das ist der Vorteil, Erstgeborener zu sein. Natürlich, man kriegt auch die Strafen und was weiß ich alles, was so ein Erstgeborener alles bekommt. Wer wächst, der entwickelt sich, der lässt sich nicht aufhalten, der läuft und rennt und immer wieder gibt es so einen Ruck. Ich denke nur an meinen Enkel, der war sehr klein und da kam man nach vorn zum Gebet. Opa, bet für mich, dass ich wachse. Ich bin so klein, ich wachse nicht. Ich muss mich ganz hinten anstellen, beim Sport und so weiter. Und plötzlich ist der Kerl geschossen. Plötzlich ist er gewachsen. Weißt du, es gibt Phasen, wo wir nicht wachsen, wo wir stagnieren und wo wir auf der Stelle treten und dann schießen wir ganz schnell in der Pubertät oder wo auch immer ist, gleich in der Höhe. Aber es hat alles seine Zeit. Stillstand und Wachstum hat seine Zeit. Ruhe und Pause und ja, alles hat seine Zeit. Gott geht immer weiter mit uns. Und Geschwister, es ist mir so wichtig, auch in meinem geistlichen Leben. Ich habe eines erlebt, wie Gott einfach weitergeht, wie Gott sich weiterentwickelt. Gott bleibt nie stehen. Gott hat Jerusalem verlassen und ist nach Antiochien gegangen, nach Rom gegangen, nach Berlin gekommen. So ist Gott weitergegangen. Weißt du, die Sache Gottes bleibt nicht stehen, die Sache Gottes wächst weiter. Bleibt auch nicht bei der Kirche stehen, bleibt nicht bei der Gemeinde stehen, bleibt nicht bei irgendeiner Bewegung stehen. Gottes Sache geht weiter. Und wenn wir nicht mitwachsen, wir bleiben auch auf der Strecke. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mitwachsen mit der Gnade Gottes. So, die Sache Gottes ging weiter nach Kleinasien, nach Ephesus und wo auch immer. Gott lässt sich nicht begrenzen. Gott ist kein begrenzter Gott. Er lässt sich von den Frommen nicht begrenzen, er lässt sich von den Perfektionisten nicht begrenzen. Weißt du, Gott bleibt nie am Status quo. Gott geht immer weiter. Auch bald mit dir. Weißt du, du bleibst nicht immer Baby. So, ist es was Schönes, Baby zu sein, immer so, mein Mulch. Verstehst du, immer seine Milch verlangen und immer so, da kommt die Mutter mit dem Schnuller und der Papa oder Opa oder wer auch immer. Nein, aber Gott will, dass wir auf unsere eigenen Füße stehen. Gott will, dass wir gewisse Dinge tun, dass wir was lernen, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist der Wille Gottes auch für unser persönliches Leben. Also wer auf der Stelle bleiben möchte, wer er immer war, der hat Gott nicht begriffen. Der weiß gar nicht, was Gott will. Jede Veränderung ist Stress für uns. Was schon wieder? Müssen wir schon wieder umziehen? Müssen schon wieder was Neues uns aneignen? Wieder was Neues lernen? Wieder was Neues? Die nächste Klasse? Also, als ich dann in der Schule mal versetzt wurde, bin ja öfters versetzt worden, aber als ich das erste Mal versetzt wurde, habe ich gedacht, warum müssen wir jetzt zu der Lehrerin gehen? Mir hat die alte Lehrerin genauso gut gefallen. Aber dann hat meine Mutter gesagt, weißt du, bei der alten Lehrerin lernst du nichts mehr. Das, was du gelernt hast, das musst du jetzt bei der neuen Lehrerin ergänzen, erweitern, vertiefen, verinnerlichen und so weiter. Und wir müssen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Gnade zu Gnade, von Segen zu Segen weitergehen. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Und viele Christen, die sagen, ja, das war so wunderbar, die Herrlichkeit des Herrn war da. Oh, wenn das wiederkommen würde. Verkehrt. So fangen alle Märchen an. Das war einmal. Also Gott will, dass wir weitermachen, dass wir Fortsetzung haben, endlos, und bei Gott hört es nie auf. Jede Veränderung ist Stress für uns, wir werden herausgefordert, wir müssen wieder was Neues lernen, das Alte loslassen, das Alte vergessen oder verdrängen, verschieben, woanders, anderen übergeben, anderen sagen, das, was ich gelernt habe, so wie bei meinen Klamotten, so wie ich meinen Geschwistern die Kleider abgegeben habe, so darfst du das, was du erlebt, erfahren hast, deinen Geschwistern wieder weitergeben, den Neubekehrten, den Babys in Christo. So, wer wachsen will, der hat eine ganz große Aufgabe vor sich. Weißt du, wer wachsen will, der muss was unternehmen, der muss flexibel bleiben, lernbereit bleiben, der muss lernfähig bleiben. Das ist so wichtig, dass wir das sind. Wer nicht wachsen will, ja, doch kann sich gehen lassen, kann in die Baumschule gehen oder sonst wo. Nein, aber wer wachsen will, der muss ständig weiter bohren, weiter nachfragen. Wie ist das? Der muss Fragen stellen. Und wie bist du gewachsen? Also ich weiß von meinen Kindern, meine Kinder haben die Mutter Löcher im Bauch gefragt. Warum ist das, Mama? Warum ist der Ring rund? Warum ist das? Und so weiter. Die haben alles Mögliche gefragt. Und wir wachsen durch Fragen. Indem wir nachfragen, Herr, wieso, weshalb, warum geht es mir so? Also, wer aber wachsen will, der muss das Alte aufgeben, Neues lernen, sich Neues aneignen, flexibel bleiben, beweglich bleiben. Nicht, Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Nein, wir müssen weiter, wir müssen ins Ausland gehen, in die Fremde gehen, uns bewegen. Und heute will ich eine kleine Geschichte nehmen aus Apostelgeschichte 19. Weißt du, man kann sich so gewöhnen. Es ist alles so schön, so einfach, so wunderbar. Weißt du, wir haben es gelernt. Die Taufe des Johannes ist doch ein Segen. Und die Leute in Ephesus blieben bei der Taufe des Johannes. Apostelgeschichte 19. Aber sie sind nicht weitergegangen, sind nicht mehr tiefer gegangen. Wenn wir wachsen wollen, wir müssen in die Tiefe gehen und in die Höhe, in die Breite, in die Länge und müssen vergessen, was hinter uns ist. Paulus sagt, ich jage vor. Und nach dem Ziel, das ich mir vorgestreckt habe. Also, der Epheserbrief ist die Fortsetzung von Apostelgeschichte 19. Wer wachsen will, der muss aufhören, religiös zu sein, sich in eine Gewohnheit, in eine Tradition sich zu verlieren, Pharisäer zu werden, der muss aufhören. Und wer da nicht aufpasst, der wird Esoteriker. Der geht zu den Spiritisten. Der sucht beim Teufel seinen Rat und seine Hilfe. Und das war bei den Ephesern der Fall. Epheser 19, studier mal und lies mal. Weißt du, die haben die Gnade Gottes nicht mehr verinnerlicht, vertieft, sie sind nicht weitergegangen. 30 Jahre nach Pfingsten, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Verstehst du, als wenn die keine Nachrichten gehört hätten, keine Zeitung gelesen hätten, als wenn sie sich nicht geöffnet haben. Wahrscheinlich waren sie so exklusive Brüder. Das gibt's heute auch noch, diese exklusiven. Wir sind nur für uns, wir sind dankbar, dass wir schon so viel durch die Gnade Gottes erlebt haben. Und die haben nicht für nötig gehalten, zu horchen, was in der Welt inzwischen passiert ist. Dass die Gnade Gottes weitergegangen ist, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. So, die Gläubigen in Ephesus, die waren religiös, sehr fromm, sie haben die Taufe gehabt, sie waren groß getauft. Und es ist gefährlich, wenn du denkst, ich bin jetzt getauft. Und viele verlieren die Gnade nach der Taufe, weil sie nicht mehr weitermachen. Die denken jetzt, ich habe ja alles, ich habe einen Vertrag mit Gott, einen Bund eines guten Gewissens mit Gott, meine Sünden sind vergeben. Aber Gott geht weiter. Und wie heißt es vom Johannes den Täufer? Ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Total was anderes, was Neues, eine Vertiefung des geistlichen Lebens. So, diese Gläubigen dort waren gesetzliche Juden. Sie folgten ja den Vorschriften der Väter oder auch das, was der Johannes der Täufer ihnen gepredigt hat, was er sie gelehrt hat. Aber sie gingen nicht tiefer. Sie legten keinen Wert auf die innere Verfassung. Was will Gott mit uns? Auf das innere Leben, auf das Geistesleben? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Sie versuchten da nur so in dem, was sie gekannt haben, was sie gehört haben, drin zu bleiben. Das ist ja wunderbar. Ephesus war eine religiöse Stadt. Wir wissen ja aus der Arbeit des Apostel Paulus, Göttin Artemis war dort, großes, die, und als Paulus kommt und so ein Wirbel aufwirbelt, dass die Leute Staub nehmen, in die Luft werfen, vernünftige Leute, erwachsene Leute, reife Leute, Geschäftsleute, ich muss vorstellen, mit Krawatte und Anzug, die werfen Luft, Sand in der Luft. Groß ist die Diana, groß ist die Artemis. Apostelgeschichte 19, lies mal diese Arbeit, die Apostel Paulus hat. Und was ist denn da los? Wer ist da gekommen? Was macht der Mann? Was will er? Wenn Gott wirkt, weißt du, dann werden fromme Geister aktiv. Religiöse Geister. Und da ist das Mädchen mit dem Wahrsagergeist. Weißt du, und dieses Mädchen weissagt und sie hat nichts Böses gesagt. Weißt du, Wahrsagerei ist nichts Böses. Das sind ja wunderbare Dinge. Wahrsagerei, das bringt nur gute, positive Sachen. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Immer wieder. Und das ist dem Paulus auf die Nerven gegangen. Weißt du, wenn jemand immer das Gleiche sagt und immer wieder Reklame für einen Menschen macht und nicht für den Herrn Jesus. Und das ist Wahrsagerei, das ist so Grenzbereich. Das sind Männer Gottes, die musst ihr unbedingt hören. Und dann sagt Paulus, hör doch auf, Mehl, halt das Maul. Fahr aus, du Wahrsagergeist. Und plötzlich war sie sprachlos. Plötzlich konnte sie überhaupt nichts mehr sagen. Sie hat gedacht, der liebe Gott spricht aus ihr. So viele Wahrsager glauben, der liebe Gott spricht aus ihnen. So viele Esoteriker, Spiritisten, Okkultisten glauben, der liebe Gott spricht aus ihnen. Und merken nicht, dass es Wahnsinn ist. Dass es Überspanntheit ist, dass es Dämonen sind. Aber die Leute bringen sich durcheinander. Gottes Geist und Menschengeist und Dämonen. So, das nur nebenbei. Und das Mädchen verliert diesen Wahrsagergeist. Und jetzt gibt's Probleme. Lieber, sagt Paulus, jetzt ist die Hölle los. Also den Teufel aus diesem Mädchen austrieb. Eigentlich hat er nur verboten, ihr zu wahrsagen. Das, was du sagst, ist nicht der Heilige Geist. Was? Wie bitte? Nein, das ist nicht der Heilige Geist. Ich weiß es. Und die war baff. Also Dämonen vertreiben. Ist es nicht irgendwie, Teufel, raus, 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 raus. Nein! Dämonen vertreiben ist, die Menschen aufzuklären. Den Menschen zu sagen, was die Tatsache ist, was die Wahrheit ist. Das ist Dämonen vertreiben. Dass, ja, du bist so von Jesus erfüllt, dass du für den Teufel gar keine Zeit mehr hast. Dass er dich treibt und jagt und so weiter. Und das Mädchen hat ihre Ruhe gehabt. Und die Leute haben kein Geld mehr verdient mit diesem frommen, religiösen Teufel. Einige waren Da stockt, heißt es in der Bibel, liest Apostelgeschichte 19, einige reden Übles über die Lehre, was der Paulus erzählt, das ist nicht vom Heiligen Geist, was das Mädel sagt, das ist doch okay. Die sagt doch nichts Verkehrtes. Und ich sage euch eines, der Teufel sagt nichts Verkehrtes. Der Teufel vertritt nur die Bibelstellen. Weißt du, alles, was er Jesus gegenüber sagte, ist alles nichts anderes als nur abgehackte Bibelstellen. Nur verzerrte Bibelstellen. Und das, weißt du, aus dem Alten Testament, und Gott wird seinen Engel befehlen, sie werden sich auf Händen tragen. Steht in der Bibel, ja. Aber er sagt, spring du runter, mach du das, beweise du das. Und das ist, wie der Teufel Menschen manipuliert. Menschen werden vom Satan manipuliert, aber Paulus räumt damit auf, wenn wir gesegnet werden wollen, wenn der Glaube wachsen soll, dann muss mit dem Teufel aufgeräumt werden in unserem Leben. Da müssen wir einige heilige Kühe schlachten. Paulus trennte sich von diesen Leuten, die Übles redeten. Er trennte sich von der Synagoge damals, vom Judentum. Er redete täglich dann in der Philosophenschule von Tyrannus, in der Sieste, während die anderen Mittagsschlaf machten, hat er dort gepredigt. Du musst vorstellen, Reich Gottes wird ganz komisch gebaut manchmal. Weißt du, Zeiten, wo die anderen schlafen, Mittagsschlaf machen, pausieren, dann wird das Reich Gottes gebaut. So auch Apostel Paulus. Und da sind trotzdem Leute gekommen. Und trotzdem haben die Leute zugehört. Und sogar 2 Jahre lang hat er dort Missionsarbeit getan in der Schule von Tyrannus. Und da heißt es, wenn ihr Apostelgeschichte 19 lest, ganz klein Asien wurde davon erfüllt. Denn die Leute gingen dort zum Markt. Und die haben dann aufs Land getragen, das Wort des Herrn. Und Gott wirkte mächtige Taten durch die Hände des Apostel Paulus. Weißt du, wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle. Da wo Feuer ist, da gibt es auch Rauch. Das ist eine Tatsache, das müssen wir wirklich akzeptieren. Und er benutzte sogar Schweißtücher und Unterhemd oder was auch immer war, und die er auf der Haut getragen hatte, um Kranke zu heilen und Dämonen, böse Geister zu vertreiben. Du siehst, wo Kraft liegt. Kraft liegt auch an äußeren Dingen. Und da heißt es, und jetzt pass auf, jetzt komme ich auf diesen Punkt, wie wächst der Glaube? Und da gab es einige Leute von einem wahrscheinlich Geistheiler, den Skepha, seinen hohen Priester, seine 7 Söhne. Und wenn Paulus da predigte im Namen des Herrn, im Namen Jesu, Teufel fahrt aus! Und wisst ihr, was da passiert ist? Der Teufel hat nicht auf diese 7 Söhne gehört und so weiter, die da versucht haben, so Hokus Pokus im Namen Gottes zu missbrauchen, weil es gibt schwarze Magie, das ist vom Teufel, eindeutig. 6., 7. Buch Mose oder sonst noch irgendwelche andere Formeln. Und dann gibt es Bibelsprüche, die Dreieinigkeit, dass man auf der Bibel die Hand legt, oder Koran, oder was weiß ich, auf irgendein anderes heiliges Buch, und dann legt man es in die Hand, und dann, weiße Magie. Und was die dort in Ephesus betrieben, die Söhne von Skephas, die betrieben weiße Magie. Auf dem Talmud, auf die Kabbala oder andere fromme religiöse Bücher. Und es hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Weißt du, das plötzlich hat es nicht mehr gegriffen. Der Glaube wächst. Und er wächst nicht nur durch Erfolg, ihr Lieben. Der Glaube wächst auch durch Misserfolg. Das hat plötzlich bei denen nicht geklappt. Plötzlich hat es nicht mehr funktioniert. Also Sieg und Niederlage ist ausschlaggebend für das Wachstum der Gemeinde. Erfolg und Niederlage oder Misserfolg. Apostelgeschichte 19, Vers 14. Die Söhne des Käfers hier versuchten sich als Exorzisten, aber ihre Niederlage, ihr Scheitern, ihr Fehlschlag, ihre Bauchlandung, ihre Pleite, ihre Unfähigkeit war der Triumph für Paulus. Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Liebe 7 Leute oder 8 Leute oder 10 Leute. Wer seid ihr? Apostelgeschichte 19, Vers 15. Der böse Geist kennt die Guten. Der böse Geist kennt die Echten. Der böse Geist kennt die Wahren. Er kennt die Diener Gottes. Wer seid ihr? Ihr habt ja gar keine Verbindung zum Himmel. Und wer seid ihr? Dem bösen Geist muss man nichts beweisen. Guck mal. So wie, wir sind Söhne eines hohen Priesters. Wir sind in der Tradition, wir sind Erben des Segens, der Würde. Nein, der Geist weiß ganz genau, ob wir richtig stehen oder falsch stehen, ob wir mit Gott Verbindung haben oder nicht, ob wir Theater spielen oder ob wir wahrhaftig sind. Apostelgeschichte 19, Vers 16. Der Mensch aber, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt oder unter Hosen davongeliefen. Verstehst? Verwundet, zerkratzt, aus dem Haus flohen. Das haben wir Leute gesehen, auf der Straße. Viele ohne Vollmacht übernehmen sich, so wie diese sieben damals. Und deshalb, ich warne, wenn du nicht die Vollmacht, nicht die Autorität hast, lass die Finger weg. Weck nicht den Teufel, denn sonst wird er mit dir fertig werden. Da werden diese Menschen dann von den Bösen überwältigt, zugerichtet, fertig gemacht, entmachtet, bloßgestellt. Und am Schluss geht es ihnen sogar schlimmer als den Besessenen dort. Deshalb, wenn du keine Vollmacht hast, und du kannst glauben, dass du Vollmacht hast, aber die Tatsache ist, bist du wirklich sicher, dass du die Vollmacht hast? Und woher hast du die Vollmacht? Wer hat es dir gegeben? So, wer nicht die Vollmacht des Heiligen Geistes hat, nicht die Vollmacht Gottes hat, der landet früher oder später in der Psychiatrie. Alle miteinander. Das ist meine persönliche Erfahrung in den letzten 50 Jahren. Menschen, die sich was zumuten, sich was einbilden. Ja, ich lese die Bibel, ich glaube an das Wort Gottes. Aber wir brauchen auch die Berufung, auch die Bestätigung von Gott, auch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Sonst landen wir in der Psychiatrie, in aller Liebe. Und in Apostelgeschichte 19, Vers 17 lesen wir, allen, die in Ephesus wohnten, wurde es bekannt. Es ging in der BZ, in der Tagesschau. Es ging durch den Rundfunk. Menschen haben sich lustig gemacht. Weißt du, und so wird das Evangelium vielfach gelästert. Von Menschen, die nicht Autorität haben. Die Macht ausüben wollen, nur durch Worte, nur durch irgendwelche Nachahmung, Kopien. Und da heißt es hier weiter, und eine große Furcht kam über die Leute. Was? So sind die Geister? Weißt du, der Heilige Geist und auch die unreinen Geister wissen bestens Bescheid, was gespielt wird. Ich denke nur an die Geschichte von Ananias und Sapphira. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja, Petrus, so teuer. Also glaubst du, wir haben so gutes Geschäft gemacht und das bringen wir jetzt dem Herrn. Und sie haben den Geist aufgegeben. Und Sapphira genauso. Weißt du, viele spielen was vor und wundern sich, wenn sie nachher krank sind, schwach sind, wenn es ihnen dreckig geht. Die wundern sich nur. Wenn sich dann andere lustig machen, und du willst Christ sein? Und du behauptest, dass du an die Bibel glaubst? Und wo ist jetzt dein Glaube? Oft wissen andere mehr. Ich glaube, der Türke, der Moslem, der weiß besser Bescheid über den Glauben als manche Pfingsten und Charismatiker. Eine Furcht und Angst überfiel sie alle. Und dabei wurde der Name Jesus hochgelobt. Und guck mal, Paulus hat Kraft. Sein Taschentuch wirkt Kraft. Wenn es auf kranke Menschen gelegt wird, fallen die Dämonen aus. Der Name Jesus wurde hochgelobt, hochgeachtet, ernst genommen und respektiert. Während die anderen verspottet wurden und ausgelacht wurden, sich blamiert haben. Und sie haben gemerkt, du mit Jesus und mit Gott und dem Heiligen Geist kann man nicht spaßen. Du kannst mit allem spaßen, aber nicht mit dieser Gottheit. Und weißt du, so vieles wird nachgemacht heute, imitiert, nachgeäfft und kopiert. Und ich sage eine Wahrheit, und Leute wundern sich, warum geht's mir so schlecht hinterher. Da legen Leute anderen die Hände auf und sie sind nicht berufen, Hände aufzulegen. Die sollten lieber sich verkriechen und sich einsperren in die Kammer, anstatt die Hände aufzulegen. Ich kenne so viele Leute, ich denke nur an eine liebe Schwester, die kenne ich von Anfang an, vom ersten Tag, seitdem wir in Berlin waren. Und die ging auf die Straße und sagte, Bruder Matthäus, ich habe einen Auftrag für die verlorenen Sünder zu beten. Da ging sie auf den Kudamm, hat sie für Drogensüchtige gebetet und was weiß ich, darf ich für sie beten? Es ist schön, wenn wir für Menschen beten, aber wir brauchen einen Auftrag, wenn wir für die Menschen beten. Und da kam sie zurück, am Schluss war sie krank bis über die Ohren. Da hat ihr Rückgrat nicht gestimmt, ihre Beine nicht gestimmt, ihre Arme nicht gestimmt, ihr Kreislauf nicht gestimmt, ihr Kopf nicht mehr gestimmt, nichts mehr hat mehr gestimmt. Und sie ist jetzt beim Herrn. Gott segne sie. Aber ich möchte nur eines sagen, weißt du, wir dürfen nicht mit der Gnade spielen. Nicht jeder ist berufen. Schon allein, weißt du, wenn du nicht Rückendeckung hast vom Herrn, vom Heiligen Geist, von der Gemeinde. Wenn Gott straft, das ist dann so klar, dass sogar die Teufel reagieren. Und die Überfallenen zerkratzen ihn. Das war ganz klar. Es war ein Gericht über die Söhne des hohen Priesters, über diese Söhne von Skephas. Wir wundern uns manchmal, obwohl sie in der Tradition waren. Eigentlich wären sie Priestersöhne. Eigentlich hätten sie das Recht gehabt. Eigentlich hätten sie dienen können. Aber die waren in der falschen Partei. In der falschen Firma. An der falschen Baustelle. Die Juden haben Jesus abgelehnt. Und warum sollte er sich zu ihnen bekennen? Nur als Beispiel. Die hohen Priester haben Jesus abgelehnt. Plötzlich haben einige die Hosen voll gehabt. Angst, als sie gesehen haben, was mit denen passiert hat. Wir müssen vorsichtig sein. Die Sache mit Jesus ist viel ernster, als wir denken. Apostelgeschichte 19, Vers 18. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Die haben bekannt und verkündigt, was sie getrieben hatten oder getan hatten. Wie sie gezaubert hatten, wie sie Magie betrieben haben und so weiter. Und das ist, wo die frommen Juden gelandet sind. Weil sie Christus nicht angenommen haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gegeben. Ich suche da Quartier. Wir wollen eine Jugendgruppe unterbringen. Da bin ich da in so ein Hotel gekommen, hier Nordgraben oder Nordend oder da hinten irgendwo am Plötzensee. Und dann kommen zwei, wenn ich sage, ein Pastor in der Freien Nazarethkirche dort und so weiter. Ja, wir sind früher auch in der Nazarethkirche gegangen. Ja, die Nachmittagsgemeinde. Und die haben den Heiligen Geist abgelehnt. Und weißt du, aber wir sind nicht mehr dort. Da habe ich gesagt, warum denn? Die haben auch das Evangelium verkündigt. Ja, weil, wissen Sie, wir haben mehr gesucht, aber die sind stehen geblieben irgendwo. Wo sind sie jetzt, habe ich gefragt. Bei den Esoterikern. Du siehst, sie haben Christus angenommen, nicht mehr weitergegangen, sind stehen geblieben und sind gelandet bei den Esoterikern. Und jetzt haben wir dort das gefunden, was wir dort nicht gefunden haben. In dieser geistlosen Gemeinde, in aller Liebe. Und so geht es vielen Frommen. Sie landen bei Spiritisten und Satanisten. Das ist der Weg. Nicht, dass sie in der Sünde landen. Weißt du, die Sünde, nein, tief, da sind sie schon gewappnet. Da haben sie genug Finger verbrannt. In der Sünde werden sie nicht landen, aber die werden in etwas Feineres landen, beim Satanisten und Okkultisten. Und da heißt es Apostelgeschichte 19, Vers 19, und viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Überleg aber, die räumten auf, die machten reinen Tisch. Zuerst mal Menschen, die nicht, und all die Esoteriker, ich liebe sie, Gott segne sie, die suchen Heilung, die suchen Befreiung, die suchen Hilfe, die suchen Trost, die suchen ein bisschen mehr, was Übersinnliches, die suchen das, das ist auf dem Weg dorthin. Das ist ihr Suchen. Und die landen, weil sie in den Kirchen und Gemeinden das nicht mehr finden. Oder nicht suchen wollen. Und da kaufen sie Haufen Bücher. Weißt du, und Esoterik ist nicht billig. Die ganzen Hokuspokus, die ganzen Blüten und Steinchen und Stäubchen und Salben und Öle und Cremen und Sprüche. Da musst du für alles bezahlen. Ganz schön. Sie haben ein halbes Vermögen dort dem Teufel ausgegeben. 50.000 Silbergroschen. Weißt du, wie viel das ist? Fast 4 Millionen Euro, was sie dort ausgegeben hatten und hier öffentlich verbrannten. Das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Alles ungesunde Nahrung für die Seele. 50.000 Silbergroschen. Weißt du, es gibt nicht nur ungesunde Nahrung für den Körper, sondern es gibt auch ungesunde Nahrung für die Seele. Und der Teufel ist so ein Raffinierter, der verdreht, verzerrt das Wort Gottes im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das klingt ja so fromm auf der Bibel. Und dann zitieren sie Bibelsprüche, meistens Prediger und Sprüche. Verstehst du? Und ja, und darauf wird Magie, Hexerei und purer Okkultismus und Zauberformeln aufgebaut. Und ich könnte durchgehen, eine Religion nach der anderen, eine Sekte nach der anderen. Bücher im Wert von fast 4 Millionen Euro werden verbrannt. Stell mal vor, das würde man heute machen, was würden die Leute heute sagen? Hat der Hitler mal probiert, hier auf dem Bebelplatz ein paar Bücher zu verbrennen. Und was haben die Leute bis heute? Ja, furchtbar. Weißt du, aber vieles muss in unserem Volk ausgerottet werden. Vieles muss in den Ofen. Leider haben die meisten gar keinen Ofen mehr. für meine liebe Schwester, die kommt auch zu uns in der Gemeinde, die will ihr Zauberbücher loswerden. Da denkt sie, sie kann auf dem Flohmarkt irgendwo verkaufen und wendet sich da und redet mit einem Tisch und so weiter und stellt die Taschen hin. Und als sie die Augen wieder aufmacht und die Tüte öffnen möchte oder abgeben möchte, ist die Tüte weg. Hat schon irgendjemand entsorgt, geklaut. So, das ist gut. Dann kam sie da und was mir passiert ist, habe ich gesagt, sei doch froh und danke Gott. Aber weißt du, das ist ein Übel. Wir denken, wir können es verkaufen, damit andere weiter sündigen können. Auch das ist verkehrt. Eigentlich gehören diese Sachen in den Ofen. Da müssen sie fort und nicht gnädig umgehen. Weißt du, erst wenn wir von diesen Zauberbüchern uns trennen, kann Gott uns wieder segnen. Wenn wir einen reinen Tisch machen, als junger Christ war ich gar kein mehr. Ich war schon Pastor, habe in Heilbronn gepredigt, schon über 10 Jahre Pastor. Dann, ich habe so viel Krebskranke in meiner Gemeinde gehabt, habe gesagt, lieber Gott, ich möchte den Leuten helfen. Ich möchte wissen, wo kommt der Krebs her, was ist die Ursache für Krebs und wie entsteht der Krebs und. Und kaufe mir für 70 D-Mark damals ein Buch oder 2 Bände eigentlich über Krebs und ihre Hintergründe und Ursachen und lese dieses Buch, mache so viele Notizen, Anmerkungen und. Und dann heißt es unter anderem dort, also wie erkennt man Krebs? Dass man Lymphknoten und alles möglich hat, dann lange ich, Mensch, bei mir sind so Knollen unterm Arm, das gibt's doch nicht. Damals war ich so 25, 28 Jahre alt. Das gibt's doch nicht. Und die werden jeden Tag größer. Und ich weiß nicht mehr, was mit mir passiert. Habe gedacht, wenn mir stimmt was nicht, dann habe ich in der Gemeinde Älteste gerufen, habe gesagt, Brüder, ich knie mich da in der Mitte hin und ich bete und ihr betet mit mir und ihr salbt mich mit Öl und je mehr die gesalbt haben, desto größer sind die Knollen geworden. Die sind nicht weniger geworden, die sind schlimmer geworden. Und dann habe ich meiner Familie gesagt, ich muss Testament machen, ich werde bald sterben, denn so fängt es an, Lymphknoten und so weiter, so fängt es an. Und ich stand da und ich habe gesagt, lieber Gott, warum nimmst du mich so früh weg? Warum, ich möchte dir noch dienen, ich möchte noch für dich da sein, hilf mir bitte, die Wahrheit zu erkennen, was soll ich tun? Und dann hat der Heilige Geist mich gefragt, wie hast du die bekommen? Seit wann hast du die? Und habe ich gesagt, ja, seitdem ich die 2 Bücher gekauft habe, seitdem ich mich mit der Materie beschäftige. Aber Herr, was soll ich tun? Die haben mir 70 D-Mark damals gekostet. Und der Heilige Geist, die Stimme Gottes in mir, sagte, schmeiß sie in den Müll. Aber Herr, ich hätte am liebsten das zurückgebracht, aber da habe ich zu viel angemalt in dem Buch und in den 2 Büchern. So, und dann warte ich und sage, ich möchte, und habe gesagt, ja Herr, ich werde es tun, ich möchte nicht sterben, ich möchte leben. Und dann habe ich in den Müll geworfen und ohne Gebet, ohne Krankensalbung und ohne Seelsorge und ohne nichts bin gesund geworden, lebe noch bis heute. Verstehst? Und das ist das, die Lösung für die Probleme. Leute, schmeißt doch den ganzen esoterischen Mist in den Müll. Und zwar so, dass er sofort vernichtet wird. Dann hören die ganzen Probleme aus. Die ganzen Symbole, schmeißt es in den Müll. Macht nicht dem Teufel die Ehre. Ein andermal, einer meiner Söhne mit 10 Jahren fängt dann an, Bett zu nässen. Furchtbar. Wir werden nicht mehr fertig. Wir gehen zum Arzt. Der Arzt sagt, wir können ihm nicht helfen. Das ist also merkwürdig, dass der Kerl damit 10 Jahren das anfängt, weil das Ganze vorher nicht Bettnässer war, aber jetzt fängt er plötzlich an. Dann hat er gesagt, gehen Sie zum Psychologen. Und der Psychologe, wir sind da mal beim Psychologen gewesen. Aber er sagt, wir finden keine Ursache. Und immer wenn man keine Ursache findet, ist Satan mit im Spiel. Und wir haben keine Lösung bekommen. Dann sagt der Psychologe, Herr Matudis, Sie haben ja auch Psychologie studiert. Sie müssen ja wissen. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Bin ehrlich. Ich habe sogar Theologie studiert. Und ich weiß immer noch nicht. Und dann bete ich mal, mache ich so meine Andacht. Und dann mache ich meine Augen auf und dann habe ich 3 so Masken gehabt aus Tschad oder Afrika irgendwo und die hingen da über meine Bücherregale. Ich habe dabei nichts gedacht, keine Vermutung gehabt. Und ich habe extra, als der Bruder, der mir das brachte, aus der Gegend, habe extra gesagt, ich möchte nichts in meiner Wohnung haben, das besprochen wird, den Göttern geweiht werden oder Götzen geweiht werden. Ich möchte nichts in meiner Wohnung haben. Ah nein, das hat mein Bruder geschnitzt. Verstehst? Diese Masken da, solche Tiere mit Hörner waren das da. Und ich bete und plötzlich sagte eine Stimme, du bist ein Götzenanbeter hier. Du betest solche Masken an und habe gesagt, Herr, was ist das? Ja, Götzendienst. Gott hat zu mir klipp und klar gesagt, Götzendienst. Und mein Sohn musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer und dort fing er mit dem Bettmessen an. Herr, was soll ich tun? Schmeiß es weg. Schmeiß es weg. Weißt du, Gott ist radikal. Der versteht keinen Spaß. Entweder ich oder du oder die anderen. Also er ist ein eifersüchtiger Gott, duldet keine anderen Götter neben sich. Aber Herr, das ist ja Naturkunde. Verstehst du? Das ist ja, ich könnte es auch im Naturkundemuseum geben. Nee, Gott hat zu mir klipp und klar gesagt, schmeiß sie weg. Dann habe ich Plastiktüte genommen, gewartet, bis die Müllabfuhr kam, damit ich ja nicht in die Versuchung komme, noch irgendwie ein Naturkundemuseum zu geben. Und dann, als die Müllabfuhr kam, habe ich gesagt, ja, ich habe auch noch was abzugeben für die Müllabfuhr. Und dann wurde es gleich entsorgt und zermalmt. Und von dem Moment hat mein Junge aufgehört, zu Bett zu nässen. Ohne Medikamente, ohne Psychologen und ohne Theologen und ohne Philosophen und ohne ganz das Ganze drumherum. Geschwister, genau das ist die Sache. Wenn wir gesund werden wollen, frei werden wollen, fröhlich werden wollen, dass unser Leben geistlich wächst, müssen wir mit dem ganzen okkulten Zeug aufräumen. Und du glaubst gar nicht, wie viel okkulte Mist die meisten Christen zu Hause noch haben. So wie der Pastor hier. Verstehst du, wie ich? Denk mir nicht dabei. Das bringt ein Bruder, der sogar die Bibel übersetzt hat, bringt es einem als Geschenk, als Dankesgabe mit. Verstehst du? Ich denke nichts dabei. Und die meisten denken sich nichts dabei. Und so war es auch in Ephesus. Die haben sich nichts dabei gedacht. Aber die haben sich gewundert, warum wachsen wir nicht? Warum machen wir keine Fortschritte? Warum werden wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt und getauft? Warum passiert nicht? Warum sind wir schon 30 Jahre nach Pfingsten und wir haben bei uns passiert kein Ruck im geistlichen Leben? Was ist mit uns los? Zauberbücher. Erst als die verbrannt wurden, Apostelgeschichte 19, lies mal nach, als sie mit der ganzen Hexerei und Magie aufhörten, kam der Heilige Geist. Da wurden 12 erfüllt mit dem Heiligen Geist und das Wort Gottes breitete sich aus, steht es in der Bibel. Ephesus war damals eine Hochburg des Teufels. 2 Jahre lang predigte Apostel Paulus und passiert nicht viel, wundert sich, was ist da los? Keine Ergebnisse und so weiter. Und erst als Satan geopfert wurde, ja, Satan muss geopfert werden, der muss in den Kompost, auf den Kompost taufen, der muss in den Müllabfuhr und oder auf den Scheiterhaufen oder was auch immer ist. Und erst dann, als er fertig war, gab es eine Erweckung, gab es einen geistlichen Aufbruch. Also wir müssen die Sachen machen, das macht nicht der liebe Gott. Ich bin zuständig, dass bei mir zu Hause im Bücherregal ausgemistet wird. Ich bin zu Hause verantwortlich, dass die Amuletten von der Wand verschwinden oder Bilder oder Symbole oder was auch immer ist. Ich habe einen anderen Bruder mal gehabt, weißt du, der hat Migräne gehabt, Kopfschmerzen gehabt. Der hat mich 5-mal angerufen in der Woche, Pastor, bete mit mir, ich werde wahnsinnig. Hier aus dem Charlottenburg oder da hinten irgendwo, doch Charlottenburg. Angerufen, habe ich ihn besucht, mal bei ihm zu Hause war es, ein fanatischer Jude. Weißt du, überall Davidstern, überall in jeder Kreuzung, jede Ecke, an allen 4 Ecken steckten Davidsterne und was weiß ich. Da habe ich gesagt, tu mal diese ganzen Zeichen weg. Das sind ja Hexerei, das ist Magie. Dieser Davidstern hat nichts mit dem König David zu tun. Ich bin überzeugt, das ist vom Herrn. Habe ich gesagt, das ist mir egal. Wenn du willst du gesund werden oder behalte die Sachen. Und er hat nicht entmistet, der ist sogar daran gestorben. Also, du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Entweder gesund werden oder wie auch immer. Satan muss raus. Deshalb keine Symbole, diese Freimaurersymbole, was auch immer ist, das muss raus. Und da heißt es Apostelgeschichte 19, Vers 20, und so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig, erst als man aufgeräumt hatte. Willst du gesund werden, räum auf. Ich besuche eine Schwester, ich habe von dieser Schwester erzählt, Frau Stadler, die ist schon im Himmel, beim Herrn Jesus wahrscheinlich, und der Herr Stadler auch, deshalb kann ich auch frei reden, in Stuttgart, und der Arzt geht in Urlaub und er schreibt, sagt ihm, ich weiß nicht, Frau Stadler, wenn ich zu Hause, nach Hause komme, ob sie noch leben oder nicht. so verabschiedet und in der Verzweiflung schreibt sie mir eine Postkarte: Pastor, komm ganz schnell, ich brauche Hilfe. Und ich komme und die macht mir die Tür auf, da sehe ich eine halbe Leiche, die ist wirklich kurz vor dem Tod gewesen. Und dann habe ich gesagt: Was wollen Sie, was ist Ihr Problem? Ja, wissen Sie, der Doktor ist weg und ich habe niemanden und ich werde vielleicht sterben und ich will einfach Frieden mit Gott machen. Mitten im Haus, im Flur haben wir uns hingekriegt und gebetet, den Namen des Herrn angerufen und ich bin gegangen. Und weißt du, was da passiert ist? Und ich will dir nicht vorschreiben, was du machen musst. Mach das, was dir dein Herz sagt, was Gott dir sagt und nicht, was der Pastor Matthäus dir sagt. So, ich komme nach Hause, da klingelt's gegen Abend das Telefon. Sind Sie, der Herr Matthäus? Sie waren doch heute bei meiner Frau. Habe ich gesagt, ja, ich habe mit Ihrer Frau gebetet. Was ist das, was Besonderes? Ja, wissen Sie, ich komme nach Hause und meine Frau schüttet die letzten Pillen, die letzten Medikamente in die Toilette. Die wird sterben. Und Sie sind verantwortlich. Ich bin Oberkriminalinspektor hier in Stuttgart. Ich zeige Sie an. Wenn die stirbt, sind Sie schuld. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe ihr nicht gesagt. Denn sie hat beim Weggehen gefragt, was soll ich mit den Tabletten machen. Da ist der ganze Nachtkasten aus dem Nachtschrank. Das machen Sie, was Sie wollen. Das ist nicht mein Problem, das ist Ihr Problem. Das sind Ihre Medikamente, nicht meine Medikamente. Und die hat Medikamente gehabt fürs Herz, gegen Blutdruck, für Blutdruck und was weiß ich, rauf und runter. Und so hat sie sich stimuliert. Und ich habe die nächsten paar Tage gewartet, bis ich Anzeige kriege. Ist nichts gekommen. Nach einer oder 10 Tagen besuche ich die Frau wieder. Da läute ich wieder an der Tür, an der gleichen Tür. Und da kommt eine Frau, sauber angezogen, lippenrot angestrichen. Und nicht mehr in der Morgenmantel oder Schlafanzug. Sage ich, möchte zu Frau sowieso, Frau Stadler. Sagt er, das bin ich. Sage ich, wie? Sie werden nicht glauben, als Sie weggegangen sind, habe ich mir gesagt, entweder mir helfen diese Medikamente oder der liebe Gott. Eins von beiden. Und bisher habe ich nur den Medikamenten vertraut und jetzt vertraue ich dem lieben Gott und der liebe Gott hat mich so wiederhergestellt. Plötzlich habe ich Lust bekommen, eine Stimme sagte mir, geh einkaufen. Geh einkaufen. Und die hat dann ging einkaufen dann und so weiter und sie hat das getan, was ihre Stimme, ihre Herzensstimme sagt. Und Geschwister, das ist das, worauf es ankommt, dass wir auf das Herz hören. Du, das Herz sagt uns immer die Wahrheit. Der Arzt lügt uns an, die Menschen lügen uns an, egal wer es auch immer ist, auch wenn er noch so religiös ist und so weiter. Nur der eine sagt die Wahrheit, der Heilige Geist und dein Herz. Hör auf dein Herz. Und das hat er gemacht und der hat lange gelebt. Der Herr Stadler ist gestorben inzwischen, verstehst du? Die kam regelmäßig in der Gemeinde, hat sich taufen lassen, war Glied in meiner Gemeinde, lange Zeit, solange ich dort Pastor war. Das Wort Gottes breitete sich mächtig aus. Entweder dies oder dies. Entweder das oder das. Deshalb, wir müssen uns entscheiden. Und da sieht man, was dem Evangelium oft im Weg steht. Die ganzen Zauberei, die ganzen Magie, das ganze Hokuspokus. Das ist, was behindert. Ja, dann fahren sie nach in die Ukraine zu irgendeinem Heilungsdoktor. Und da sieht man, wenn man da aufräumt, wird die Kraft Gottes freigesetzt. Und das hilft der Seele und das fördert das Reich Gottes. Mein Thema ist ja, wie wächst der Glaube? Wir sind oft blockiert, unterbelichtet, im Dunkeln. Eine dunkle Wolke hüllt uns ein, wir blicken nicht durch und fragen, warum ist das mit mir so los? Ich evangelisierte in Laufen, das ist bei Heilbronn, so ein Dorf am Neckar, evangelisiere ich. Und dann kommt ein lieber, netter Bruder, den ich später sehr schätzen und lieben gelernt habe, kommt zu mir und sagt, Pastor, wissen Sie, ich habe so Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr, alle Medikamente helfen mir nicht, ich war schon bei sämtlichen Ärzten, habe alles ausprobiert, also ich werde wahnsinnig. Und ich hatte Landwirtschaft gehabt, war ein Weinbauer. Und können Sie mit mir beten? Kommen Sie mal bei mir vorbei und wir beten zusammen. Ein lieber Bruder, der schon jahrelang in christlichen Kreisen, pietistischen Kreisen verkehrt, also bibelgläubige Kreisen, fundamentalistischen Kreisen, die die Bibel lesen, so wie diese in Ephesus hier. Und ich komme vorbei, bete mit ihm und während wir beten, sagt eine innere Stimme, geh zu ihm im Schlafzimmer und guck, was er unter dem Bett hat. Verrückt. Verrückt. Und ich gehe rüber, sage, kann ich in dein Schlafzimmer mal sehen? Der Heilige Geist zeigt mir, ich soll in dein Schlafzimmer gehen und mal unter dein Bett kommen. Und hat er unter dem Bett einen Kasten gehabt. Holzkasten. Und dann habe ich gefragt, Bruder, was ist in dem Holzkasten drin? Das darf ich niemand sagen und das geht auch niemand was an. Da habe ich gedacht, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll da gucken, was in dem Brief, in diesem Holzkasten drin ist. Ja, und habe ich gesagt, mach mal auf, kannst du es aufmachen, was ist in dem Holzkasten drin? Er hat gesagt, das darf ich nicht, das ist mir hoch verboten worden, diesen Holzkasten aufzumachen. Da habe ich gesagt, willst du gesund werden oder nicht? Ja, ich will gesund werden. Und er hat gesagt, dann mach mal den Holzkasten auf. Gott hat mir gezeigt, unter deinem Bett sitzt der Teufel. Verstehst? Und hat er seinen Holzkasten aufgemacht. Das habe ich von einem Geistheiler gekauft und der hat hier gesagt, das wird eine positive Ausstrahlung auf dich nachts haben und so weiter und das wird dich gesund machen und, was er da erzählt hat, was alles war. Weißt du, was da war? Nur Kupferdrähte gewickelt. Und dann gesagt, und da glaubst du, dass es gesund macht? Schmeiß das Zeug weg, Bruder, und du bist gesund. Sagt er auch, wirklich? Ich sage, mach das. Und da hat es weggeschmissen und er ist ohne Gebet und ohne Salbung und ohne nichts gesund geworden. Plötzlich kommt er und sagt, Bruder, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte mich biblisch taufen lassen. Ich möchte Glied bei dir in der Gemeinde werden. Ja, und er war jahrelang Glied in meiner Gemeinde, hat nachher Bibel nach Rumänien und Osten gefahren und so weiter. Hat Gott gedient, aber zuerst einmal musste Gott ihn frei machen. Verstehst? Und so viele Leute glauben an Kupferdraht statt an den Heiligen Geist. Blitzableiter. Und das ist, so viele Menschen sind krank und wissen nicht, warum sie krank sind. Und wir müssen von diesem okkulten Zeugs gelöst werden. Da komme ich zu einer Schwester in Heilbronn. Ich kann es nach Heilbronn sagen, weil ihr die Leute dort nicht kennt. Komme ich zu einer Schwester und ich schläft mitten in der Küche. Ich habe gesagt, Schwester, hast du keinen Schlafzimmer? Doch, aber warum schläfst du hier in der Küche? Ja, ich habe einen Wünschelrutengänger gehabt und er hat alles vermessen und überall ist eine Strahlung. Nur in dieser Küche hier, so wie das Bett steht, ist strahlungsfrei. Habe ich gesagt, das ist Humbug. Das ist alles Humbug. Du glaubst nur Unsinn. Weißt du, der Teufel spielt was nur vor. Der spielt etwas Mächtiges vor. Und er hat gesagt, ich kann dir die Gegenprobe machen. Stell dir dein Bett wieder ins Schlafzimmer, wo es bloß hingehört. Und ich bezahle dir, was hat dir dieser Wünschelrutengänger gekostet? 50 D-Mark damals. Habe ich gesagt, ich bezahle diesen 50 D-Mark. Ich will nämlich den Gegenbeweis wissen, wenn dir zeigen, dass das alles nur Lug und Trug und Schwindel ist. Sagte, ja, gut. Habe ich gesagt, dann bestelle ich den Wünschelrutengänger. 50 D-Mark bezahle ich dem sogar. Und was macht er? Der misst alles aus. Die einzige Stelle, wo die Wünschelrute ausschlug, ist in der Küche. Da, wo ihr Bett die ganze Zeit stand. Habe ich gesagt, siehst du, was für ein Schwindel, was für ein Lug und Trug du auf den Leim gegangen bist. Ich möchte die 50 Euro, die 50 D-Mark von dir haben wieder. Verstehst du? Ja, du wolltest nur dir beweisen. Aber du siehst, die Leute zahlen so viel Geld für den Teufel und werden nicht gesund und wundern sich, wo die ganzen rheumatischen Arthrose, Krankheiten und alles kommt. Es ist nicht nur immer die Ernährung schuld, es ist auch der Teufel schuld. Der Aberglaube. Und wir sehen jetzt beim Paulus, weißt du, wenn jemand gesalbt und gesegnet ist, die Schürzen und die Taschentücher und ja vieles andere mehr, das dient zur Gesundung der Kranken. Jesus berührte die Kranken. So, wenn wir aufgeräumt haben in unserem Leben, und das ist meine Botschaft, dann wächst unser Glaube, dann werden wir frei von bösen Geistern, Dämonen und so weiter. Und die Dämonen werden vertrieben. Weißt du, wenn die ganze Wohnung voll von der Herrlichkeit Gottes, dann ist kein Platz für den Teufel mehr da. Wenn der nicht mehr an der Wand hängt, nicht mehr, und vor allem an einer dominierenden Stelle womöglich, weißt du, sucht ja der Teufel sich die dominierende Stelle. Dämonen haben keine Macht, keinen Zutritt, keine Angriffsfläche, kein Einfallstor mehr, wenn wir ihnen keinen Raum geben. Deshalb, räum auf in deinem Leben, egal was es ist, frag den lieben Gott, was es sein könnte. Gewiss, wenn du viel gearbeitet hast. Ich bin ehrlich. Weißt du, wenn ein Mensch viel gearbeitet hat, Säcke geschleppt hat und was weiß ich, irgendwo am Bau oder in der Mühle gearbeitet hat und dann sein Rücken verbraucht ist, ist was ganz was anderes, als wenn Leute, die so aus dem heiteren Himmel solche Dinge bekommen. Dämonen können niemand überwältigen, der richtig in Jesus Christus steht. Halleluja. Können nicht. Und du siehst, die Söhne des Käfers, wären sie richtig gestanden, dann hätten sie mit dem Teufel, wären sie mit dem Teufel fertig. Ich werde nie vergessen, wir haben Jugendveranstaltung unten gehabt, ich wohnte oben, dann höre ich das unten in der Gemeinde so ein Geschrei, so ein Gebrüll ist und da poltern und denke ich, was ist denn da los? Und da kommt jemand gleich hoch und sagt, Bruder Matthäus, wir werden hier mit einem Menschen nicht fertig, die ist besessen, wir versuchen den Teufel auszutreiben und der Teufel geht nicht raus. Und er will nicht rausgehen. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, der Teufel muss rausgehen. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, muss der Teufel raus, ob du es glaubst oder nicht, wenn wir richtig zu Gott stehen. Ich bin runtergegangen, habe das Menschenkind angeguckt, sage, im Namen Jesus, sei still, Satan, fahr aus. Und plötzlich ist sie ganz still, steht auf, ist ganz normal. Und ist wirklich auch frei geworden. Aber der das geleitet hat, der lebt in Ehebruch. Der stand nicht richtig mit Gott, verstehst du? Und schon über Jahre, und keiner wusste es. Und deshalb sind die Dämonen nicht ausgefahren. Deshalb hat der Teufel nicht gefolgt. Der Teufel weiß ganz genau, wie deine Familienverhältnisse sind, wie deine Gemeindeverhältnisse sind, wie deine Beziehung zum Pastor, zu Bruder oder zu Schwester ist, ob du versöhnt bist oder nicht, oder vergeben hast oder nicht. Der Teufel weiß alles. Der ist sehr schlau. Der hat einen Durchblick, was du vielleicht gar nicht hast. Aber der hat es. Was die Menschen nicht einmal haben. Aber das hat der Teufel. Und er weiß, warum soll ich da ausfahren? Bring doch du dein Leben in Ordnung mit Gott. Verstehst du, warum soll ich dir gehorchen? Du gehorchst ja auch nicht Gott. Verstehst du? So argumentiert er. Der Teufel unterdrückt die Menschen, raubt sie aus, ruiniert sie, macht sie fix und fertig. Und das war so deutlich. Und ein paar Tage später wird es offenbar. Weißt du, wie Gott manchmal ist? Da wird es offenbar, dann kommt er zu mir und sagt, Pastor Matthäus, ich muss den Dienst quittieren, ich kann nicht mehr Jugendpastor hier sein, die Jugendarbeit mal machen. Meine Familie, meine Ehe stimmt nicht, ist bei mir alles schief und so weiter. Weißt du, da hat es gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Wer unter dem Schutz Gottes steht, meine Lieben, und mit Gott in Ordnung ist, der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ihm gehorchen die Geister. Und bei dem kann der Teufel nichts ausrichten. Aber wer Okkultismus treibt, so auch noch verborgen, diese heimliche Kunst, heißt es in den Epheserbrief, so heimlich, so unterschwellig, da ein esoterisches Buch, dort ein esoterischer Gedanke, dort etwas Spiritistisches, dort irgendeine Zauberei. Sie trieben, eigentlich heißt es, richtig übersetzt im Original heißt es, vorwitzige Kunst. Vorwitzig, was das alles so ist. Vorwitzige. Verstehst du? Tun als ob, so ein bisschen aus Spaß. Der Teufel versteht keinen Spaß. Er nimmt alles ernst. Okkultismus. Und jetzt komme ich zu ein paar Dingen. Wie wächst der Glaube? Das ist mein Thema. Okkultisten wollen anderen Menschen helfen. Wollen anderen Menschen heilen. Wollen anderen Menschen dienen, sie befreien und was weiß ich, andere Menschen ermutigen. Das wollen Spiritisten, Esoteriker, das wollen die. Das liegt ihnen am Herzen. Die wollen gerne Krankenschwester spielen, geistlich. Und wissen nicht, dass sie selbst Hilfe brauchen. Oder dass sie sich dabei selbst am allermeisten schaden, wenn sie vermutlich anderen helfen. Dämonen helfen nämlich niemand. Sie sind Egoisten. Dämonen helfen niemand. Sie schaden nur einem selbst. In aller Liebe. Sie verschlimmern die Situation eines Menschen nur noch. Deshalb beobachte die esoterischen Leute. Also ich habe genug gehabt. Ich habe mal Spaß gehabt, als Billy einmal kam. Habe ich gedacht, weißt du, in der WZ einzuladen, kostet mir zu viel Geld. Aber da lade ich in so ein paar esoterische Zeitschriften ein. Billy Smith, Krankenheilung und so weiter. Da kam die von Bruno Gröning-Kreis und von überall. Die Kirche war voll von lauter Spiritisten. Ich habe gesagt, wo kommen die alle her zuerst einmal? Na gut, da wo man wirbt, da kommen auch die Leute her. Nur nebenbei. So, und ich konnte wirklich beobachten, die esoterischen Leute, egal von welchem Kreis sie auch immer kommen, so, sie wollen alle den anderen dienen, anderen helfen, wie heile ich Kranke, wie diene ich Kranken und so weiter. Sie haben gute Absichten, das möchte ich also absolut nicht unterstellen, kein einziges Mal. Sie haben gute Absichten und sie legen anderen die Hände auf, so Rege-Kreise und so diese ganzen Clique. Da kamen solche Leute, die anderen gedient haben und anderen geholfen haben angeblich. Aber die werden selber vom Teufel überfallen. Selber bekommen große Probleme. Weißt du, denen dient der Teufel. Ja. Und so geht es allen, die unrein und unwürdig leben, keine Autorität haben, den Heiligen Geist nicht kennen und so weiter und von Gott keinen Auftrag haben dazu. Ich bilde mir ein, ich sollte die Hände auflegen, die brauchen es unbedingt. Und sie muten sich zu viel zu, sie lehnen sich so weit aus dem Fenster raus und wundern sich, wenn sie aus dem Fenster rausfallen. Diese Anmaßung, ja, Gott hat nicht befohlen, das gilt auch in pfingstlich-charismatischen Kreisen. Weißt du, da hat Gott vielen nicht befohlen. Wie heißt es in der Apostelgeschichte? Und die Apostel legten die Hände auf. Und die Apostel heilten die. Und die Apostel segneten sie. Oder ist jemand krank, der gehe nicht zu Hansel und Gretel. Der soll zu den Ältesten gehen, die von Gott eingesetzt sind, die von Gott bestimmt sind, die von Gott erwählt worden sind. Nicht zu irgendwie zu einem Hans Wurst. Verstehen wir uns? Wer das macht, der bekommt mit dem Teufel zu tun. Und er bekommt allerlei Krankheiten, Probleme und Schwierigkeiten, denen der Arzt nicht mehr helfen kann. Und für mich ist es immer so eine Faustregel, immer wenn der Arzt nicht helfen kann, ist etwas Mysteriöses, etwas ja Okkultes mit im Spiel. Das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung, was ich euch auch vorhin gesagt habe, Erfahrung erlebt. Da ist immer wieder was Okkultes, psychosomatisch nennt man das, psychosomatisch. Eingebildet, eingeredet, aber das ist nicht eingeredet, sondern das sind Geister, die einen nicht mehr loslassen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Ich will etwas weitergehen hier. Wie wächst man im Glauben und wie nimmt mein Glaube ab? Wer mit Problemen zu kämpfen hat, der müsste zuerst mal fragen, sind irgendwo okkulte Sünden in meinem Leben da? Habe ich mich irgendwo mit dem Teufel eingelassen? War ich irgendwo Gott nicht gehorsam? Du kannst Pastor sein, so wie ich das war. Da steht, da schenkt dir ein lieber Bruder, der die Bibel sogar übersetzt hat. Verstehst du? Schenk dir 3 Masken. Das ist was Harmloses. Der Teufel kommt immer harmlos zu einem. Der kommt nicht kompliziert mit Schwanz und Pferdefuß und Hörner. Der kommt ganz harmlos, nett, lieb und süß. Und da muss man sich fragen, ist irgendetwas, was mich verzaubert hat? Weißt du, in der Bibel hat Gott gesagt, frage nicht, wie die Völker früher Gott gedient haben, ihren Göttern gedient haben. Wenn ihr in das gelobte Land kommt, kümmert euch nicht über Archäologie, grabt nicht diese Denkmäler aus, erkundigt nicht nach den Altären. Wenn ihr danach fragt, werde ich auch den Fluch über euch bringen, den ich über die Völker gebracht habe. Warum Deutschland so schlecht gegangen ist, Erster und Zweiter Weltkrieg, vielleicht auch noch der Dritte demnächst, ist, weil Deutschland sich mit Dingen abgegeben hat, was Gott verboten hat. Was graben sie in Babylon auf? Was graben sie in Pergamon auf? Und dann bauen sie ein Museum. Und in der Zeit, als das Museum hier aufgebaut wurde, regierten 10 Diktatoren in Europa. Und der Fluch, was über die Völker gebracht wurde, das ist auch über Deutschland gebracht worden. Deutschland wurde geviertelt und halbiert. Das ist der Fluch, wie Gott sagt, was Fluch ist. Geviertelt und halbiert. Und wir können mit Gott nicht spielen, ob wir Deutsche oder Amerikaner oder Russen oder Chinesen sind. So, okkulte Sünden, sie bringen den Fluch Gottes über unser Leben. Frag nicht, wie haben die Gott gedient, wie kommt Krebs? Du solltest fragen, wie werde ich den Krebs los? Verstehst du? Nicht, wie kommt das alles? Und weißt du, wenn Gott will, dass du erfährst, wie es kommt, er wird es dir schon sagen. Du musst dich nicht da extra interessieren. Wir müssen nur eines wissen, Jesus ist Sieger. Halleluja. Und dann flieht der Teufel. Dann wirst du mit dem Teufel fertig. Wer mit dem Feuer spielt, der verbrennt sich die Finger. In aller Liebe. Wo esoterische Dienste in Anspruch genommen werden und der Teufel irgendwie eine Hintertür, ein Einfallstor bekommen hat, da versucht er, auf die Menschen zurückzugreifen. Und so viele geben dem Satan Anrecht und Anspruch und wissen es gar nicht mal. Du musst nicht Satanist sein und du musst nicht an einer spiritistischen Sitzung teilnehmen. Viele nehmen an spiritistischen Sitzungen teil und wissen es gar nicht. Weißt du, du schaltest Fernseher ein, da irgendein Sender, verstehst du, und da wird eine spiritistische Sitzung vorgespielt. Tischrücken und vieles andere mehr. Da bist du schon mittendrin im Wohnzimmer. Da musst du gar nicht groß in Satans Tempel gehen irgendwo. Schon über den Fernseher kommt so viel Okkultes in unsere Wohnungen und unsere Häuser. Weißt du, du kannst die Schlange nicht beherrschen. Die Schlange beherrscht einen. Mitten im Paradies ist die Schlange. Sollte Gott gesagt haben. So, frage Gott und den Heiligen Geist. wo der Teufel noch irgendwo ein Recht hat in unser Leben. Frag Gott ganz persönlich. Und an den Früchten erkennt man nicht nur den Heiligen Geist, auch den Teufel. An den Früchten, an den Krankheiten. Ich frage immer wieder, was ist deine Krankheit? Und wenn der Mensch sagt, was die Krankheit ist, die Volksweise, dann sagen ganz klar, ihr habt die Schnauze voll, die Nase voll, verstehst? Schon haben wir das Problem. Weißt du, was ärgert dich? Was reizt dich? Was provoziert dich? Und so können wir weitermachen. An den Früchten erkennt man, an den Erkrankungen, an den Auswirkungen und Beschwerden. Das haut mir auf den Magen. Oder, was weiß ich, Verstopfung. Ja, all das sind Zeichen. Achte auf die Zeichen, denn dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist soll dir zeigen, wer und was da passiert ist. Und du musst vielleicht noch etwas, was ich noch erwähnen möchte, was auch wichtig ist, du musst aufpassen, wenn du nicht bedeckt bist mit dem Blut Jesu Christi, wer hext gegen dich? Wer verwünscht dich? Wer verflucht dich? Wer gönnt dir was nicht? Überleg einmal, was sind deine Feinde? Wo sind sie? Böse Geister werden oft geschickt durch Voodoo-Zauber, heutzutage sehr populär. Wer verflucht und verwünscht dich? Und deshalb ist es so wichtig, Bruder und Schwester, dass du dich schützt, dass du unter dem Schutz Gottes bist, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Weißt du, dass du auch nicht an Dingen teilnimmst, wo du gar nicht berechtigt bist, ein Befreiungsdienst, als Assistenten mal da waren, und sie haben einen guten Dienst getan. Ich bin Gott dankbar für den Dienst, was sie getan haben. Aber da sind manche da gewesen, die haben das Maul nicht zugekriegt. Was? Oh! Und was ist passiert? Die sind besessen worden. Bei den einen ist der Teufel ausgefahren und bei den anderen sind sie eingefahren. Deshalb, Seelsorge darf nicht passieren im öffentlichen Raum, meines Erachtens. Das habe ich gelernt hier. Weißt du, das ist biblisch sogar, ich begründe es biblisch. Beim Naemann ist der Aussatz ausgefahren. Und beim Gehasi ist er außer gekommen. Und seiner ganzen Familie. Warum? Denn der böse Geist, der auswärts sucht irgendwo, wo er bleiben kann. Das Haus ist gereinigt. Das ist wahr. Das ist stimmt. Die Seele ist frei. Und sie suchen irgendwo, wo ein Haus unbewohnt ist. Und da kommen diese geistigen Hausbesetzer. Die bösen Geister. Die durchwandern wüste Städten. Und dann kommen sie mit 7 anderen Geistern zurück. Weißt du, nach gesegneten Versammlungen, charismatischen Versammlungen, Konferenzen, da kommen manche Leute belastet 7-fach zurück. Schlimmer als vorher. So wie die Söhne des hohen Priesters, verstehst du, da versuchen sie ja nur an einem, aber alle 7 sind plötzlich betroffen. Das ist eine ernste Sache. Meine Lieben, wir haben nicht zu spaßen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentum und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wie wächst der Glaube? Gut, dass du fragst. Es bewegt mich. Weißt du, zuerst einmal guck, dass dein Haus gut bewohnt ist, dass du selber im Haus wohnst, dass du selbst Chef in deiner Wohnung bist. Und dass du an deine Tür hinschreibst, heilig dem Herrn. Fremden Geistern verboten zu betreten. Also, das ist mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du musst begreifen, ich bin mein eigener Chef, ich bestimme. Wer hier ein- und ausgeht, was hier passiert. Ich bin nicht verantwortlich, was auf der Straße bei den anderen Häusern passiert, aber was passiert bei mir? Da bin ich verantwortlich. Und mein Eigentum muss ich selber verwalten. Mein eigener Herr zu sein. Und ich darf niemand vermieten. Keinen Untermieter. Ich möchte nur eines sagen. Meine Frau hat einen Totalschaden gehabt mit dem Auto. Und die Ursache, wo ich später nachgegangen bin, warum ist das passiert? 3 Wochen altes Auto wird zu Schrott gefahren, hat sie jemand mitgenommen, der nicht mit Gott in Ordnung war. Der hat uns später betrogen und belogen und was weiß ich, uns in schlechten Ruf gebracht. Den hat sie mal mitgenommen. Weißt du, und dann hat er krank gespielt, war nicht einmal krankenversichert. Weißt du, und dann hat sich groß behandeln lassen. Alles kam später raus. Und deshalb, ich möchte nur eines sagen, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Auch das gehört dazu. Wie schütze ich mich? Was mein Glauben ruiniert, was mein Glauben zerstört, sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Also nimm niemand mit in dein Auto, der muss ihn fragen, bist du mit Gott im Reinen? Nur als Beispiel. Hart, aber wahr. Apostelgeschichte 19, Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn mit Kraft und mächtig aus in ganz Ephesus und in ganzer Gegend. Gott will, dass wir ihm gehorchen. Das Wort Gottes wächst mächtig, gedeiht mächtig, wenn wir Gott ernst nehmen. Weißt du, Gott ist nicht kleinlich. Gott will unser Glück, unser Frieden, unsere Freude. So wächst der Glaube. Darum ist es wichtig, dass wir reinen Tisch machen, aufräumen, nicht am fremden Joch ziehen, nicht dort sitzen, wo Sünder und Gottlose sitzen, nicht wandeln im gottlosen Rat, uns nicht beraten lassen von ungläubigen Menschen, sondern uns beraten lassen vom Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Je mehr wir Gott gehorchen, desto mehr haben wir von Gott. Desto mehr wird unser Glaube gedeihen. Gott wird durch Gehorsam erfahren. Skephas, diese Leute haben dort gemeint und seine Söhne haben gemeint, ja, wir können es auch, weil im Namen Jesu, hör auf mit dem ganzen Hokuspokus. Wir können nicht nur einfach den Namen Jesus nur so als ein Orakel, als Spruch oder irgendwie gebrauchen. Nein, Gott, Jesus lässt sich nicht gebrauchen. Dein Name, Vater, soll geheiligt werden. Würdevoll. Auch das ist so wichtig. Weißt du, nicht nur wir, ja, Paulus predigt auch von Jesus, warum sollen wir nicht von Jesus predigen? Aber der Geist sagt, Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir. Wer seid ihr? Wir müssen richtig stehen. Dann funktioniert die Sache. Deshalb, viele laufen in der Gefahr, indem sie Dinge tun, sie hören und verstehen es nicht richtig. Deshalb ist so wichtig, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Hör richtig zu, hör vernünftige Predigten. Nicht, dass du auf irgendeine schlüpfrige Pfade gelangst und plötzlich da irgendwie von dunklen Mächten zu Boden geworfen wirst, wie diese sieben Söhne. Da liegen sie alle flach. Ja, der Heilige Geist ist es. Nein, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Teufel. Was ist passiert? Es ist so wichtig, dass wir erkennen, wie Gott arbeitet. Und als sie die Bücher verbrannt haben, weißt du, erst als sie sie davon gelöst haben, ist ein Durchbruch passiert in Ephesus, was vorher gar nicht möglich war. Paulus hat sich oft gedacht, was ist denn da los? Warum funktioniert das nicht? Bis er da zu einer Bibelstunde kam, ja, habe ich den Heiligen Geist empfangen. Und du siehst, was dann dabei rauskam. Es gibt so viele gescheiterte Diener Gottes, Christen und so weiter. Die weinen und sind erstaunt und erschüttert und verstehen die Welt nicht, warum. Wir machen doch alles. Nein. So wie ich verstehe, wir waren beim Arzt, wir waren beim Psychologen, wir waren überall, bis der Heilige Geist einem gezeigt hat, diese Götzen raus. Und wie viele Götzen haben wir zu Hause manchmal? Was ist dein Götze? Was steht auf dem Ehrenplatz, besonnenen Platz? Ich kenne Paulus, ich weiß, wer Jesus ist, aber wer seid ihr? Wer bist du? Er steht im Alten Testament, weißt du, vom König Saul. Plötzlich geht alles abwärts mit ihm, bekommt ein Geist der Depression, und Depression ist auch eine Ursache von okkulten Mächten. Er war Gott ungehorsam, will andere töten, ist neidisch auf andere, auf den David, und nur noch Musik kann ihn ein bisschen beruhigen, zeitweise, aber nicht für immer. Er ist Gott aus der Schule gelaufen. Ein böser Geist erfüllte den König Saul. Und sobald Disharmonie in unserem Leben ist und die Verhältnisse nicht mehr klar sind, wo der Teufel Einfluss auf unsere Psyche hat, auf unseren Geist hat, weißt du hast irgendwo etwas gehört, etwas gesehen und das belastet dich. Weißt du, ja, guck mal, Horoskop. So viele Leute gehen nach dem Horoskop und glauben, jetzt kommt mein großes Glück. Weißt du, was dann kommt? Dein großes Unglück. In aller Liebe. Wort Gottes schafft klare Verhältnisse. Sie räumen in Ephesus auf und da fing an, Gott zu wirken in mächtiger Art und Weise. Und die Leute in Ephesus wussten plötzlich, was nötig ist. Das muss alles raus aus unserem Bücherschrank. So viel muss raus. Wir haben hier eine Schwester mal in der Gemeinde gehabt, die musste sogar einen Container bestellen, um die ganzen Zauberbücher und was weiß ich, okkultes Material und besprochenes Material. Weißt du, das Kind mit dem Bad sogar ausgeschüttet. Weißt du, da machst du keinen Fehler, wenn du sogar so gute Sachen auch rausschmeißt. So, das ist kein Problem. Lieber mehr rausschmeißen als zu wenig. Mehr aufräumen als zu wenig. Und das hat sie getan und Gott hat sie gesegnet. Gott will unser Gehorsam haben. und wir sollten seine Anweisungen folgen und dann wächst unser Glaube wieder. Halleluja, preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du willst, dass unser Glaube zunimmt, dass wir stark sind, dass wir auch hier in Berlin den ganzen Zauber durchbrechen. Oh Herr, dass wir aufräumen und unser Leben zuerst mal bereinigen. Wir haben so viele Kranke, Schwache, mühselig und Beladene und wir fragen uns, wo kommt das alles her? Herr, und ich habe heute einfach dein Wort, deine Botschaft weitergegeben, wie wächst der Glaube? Herr, wenn die Menschen das nur zu Herzen nehmen würden, würden sie geistlich wachsen, würden sie geistlich zunehmen, würden sie Fortschritte machen, würde dein Wort mächtig wachsen, da braucht man gar nicht so viel evangelisieren und missionieren und Kirchentage und welche Tage auch immer veranstalten, das Evangelium würde laufen. Herr, nicht durch Diskussion, sondern durch Reinheit und Heiligkeit wird dein Reich gebaut. Halleluja. Segne dein Volk und deine Kinder. Amen.